In diesem Quartal, in den letzten Monaten, sind unglaublich viele CDs erschienen. Natürlich erscheinen rund ums Jahr Klassik-CDs und nicht wenige. Aber es scheint, dass durch den Corona-Lockdown viel mehr produziert wurde oder Veröffentlichungen nach hinten gerutscht sind. Einen Zipfel dieses riesigen Bergs bilden wir heute in der Sendung ab. Drei Menschen beugen sich über 6 aktuelle Titel und diskutieren, streiten eventuell über die Qualität. Jede von uns durfte 2 CDs einbringen, ein Highlight und eine Enttäuschung. Es diskutieren Eleonore Bühning, die Vorsitzende des Preises der Deutschen Schallplattenkritik, Björn Woll, Redakteur beim Fachmagazin Oper, das Magazin, und durch die Sendung führt Susanne El-Kassar. Guten Abend. Eleonore Bühning sitzt in Berlin, Björn Woll und ich zwar beide beim Deutschlandfunk, aber in getrennten Studios. Es kann also vorkommen, dass wir uns ins Wort fallen, weil wir uns nicht sehen können. Das liegt dann nicht an Unhöflichkeit, sondern an den besonderen Bedingungen. Dann lassen Sie uns starten mit den Highlights der vergangenen Monate. Für Björn Woll ist es Anna Netrebko mit Amate dalle Tenebre, erschienen Anfang November bei der Deutschen Grammophon. Und als Kostprobe gibt es Isoldes Liebestod von Richard Wagner.
Netrebko habe ich ausgesucht als meine Top-CD, als meine Empfehlung. Und das, weil sie mich so wahnsinnig überrascht hat. Ich bin grundsätzlich, würde ich sagen, eher Netrebko-Kritiker. Auf der Bühne ist die, würde ich sagen, seit längerer Zeit schon eine wirklich fesselnde Darstellerin. Ihre Aufnahmen haben mich manchmal ja auf eine merkwürdige Art und Weise kalt gelassen. Von den 4 letzten Liedern zum Beispiel war ich richtig enttäuscht damals. Und hier packt sie mich, zumindest mit vielen der Arien und Szenen, die da drauf sind. Die größte Überraschung für mich vielleicht der Liebestod von Richard Wagner. Man merkt, dass sie da wirklich mit Chahi dran gearbeitet hat, finde ich. Ich finde es überzeugend. Diese Aufnahmen haben eine Innenspannung, auch eine Dramatik, die mir manchmal ein bisschen gefehlt hat bei den Aufnahmen. Die Elisabeth aus Don Carlo zum Beispiel finde ich überragend gut gelungen auf dieser CD. Isoldes Liebestod haben wir gerade gehört. Puccinis Manon, auch die gekrönt mit einem ja fantastischen Spitzenton. Und ich bin sehr gespannt, was meine beiden Mitdiskutantinnen dazu sagen. Denn mir ist schon auch bewusst, man kann an dieser Aufnahme sicher auch das ein oder andere bekritteln.
Frau Bühning, ich glaube, ich habe Sie schon kichern hören.
Ja, also ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass wir über die letzten Lieder auch geredet haben damals. Ich denke, alle Opernfrauen sind hysterisch. Die sind irgendwie alle gestört und todeswund. Das sieht man ja auch an der Auswahl der Arien auf diesem Album. Und das ist ja auch eigentlich das zum Großteil Verdi und Puccini das Kernrepertoire von der Netrebko. Aber meines Erachtens brauchen die hysterischen Frauen auch so eine lüsterne und vibrierende Stimme mit so viel Sex und so viel Plüsch und Sand wie die Netrebko. Die ist einmalig und unverwechselbar und ich bin froh, dass wir sie haben. Sie ist ja heute schon eine lebende Legende. Gibt ein paar kleine Verschleißerscheinungen dabei, also zum Beispiel in der Mittellage wird der Klang manchmal ein bisschen eng, dann macht sie zu, aber das tiefe Register ist einfach großartig. Was ich auch zu meckern habe an dieser CD ist, dass sie eine Barock Opernarie, nämlich die Arie der Dido aus Purcells Dido und Aeneas singt. Natürlich ist das auch eine Hysterikerin, aber sie singt das einfach zu langsam mit viel zu viel Vibrato, mit komischen Belcanto-Verzierungen da drin. Das ist stilistisch nicht ganz stubenrein, aber immerhin ein interessantes Experiment.
Ja, der Purcell, da kann ich mich anschließen. Ich würde sogar sagen, das ist unmöglich. Ich frage mich, warum ihr das niemand gesagt hat, dass sie das besser nicht singen sollte. Aber ich muss auch ganz ehrlich an anderen Stellen ein Fragezeichen daran machen. Also der Wagner hat mich nicht so berührt. Also natürlich der Liebestod, wir haben jetzt dieses fantastische Ende gehört ohne den langen Vorlauf. Das kann einen packen, weil einen die Musik packt. Aber wenn wir da mal ins Detail gucken wollen, ich finde es nachgerade seltsam, wie sie da das A ansetzt bei All und Atem. Sie setzt sich da so drauf. Das spricht mich nicht an. Verdi, klar, das ist super für ihre Stimme. Ich will noch einen Punkt sagen, was mich tatsächlich stört. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben hier so eine Pralinenschachtel. Mhm. Ja, sie hat da Frauenrollen zusammengesucht, die was gemeinsam haben, aber sie durchdringt nicht jede Arie mit der gleichen Qualität. Und ich habe wirklich oft den Eindruck, dass sie eigentlich nicht weiß, was sie gerade singt.
Also das stimmt ganz sicher nicht. Es gibt natürlich, was die Isolde gerade angeht, das muss ich auch noch schnell dazwischen rufen, ist es tatsächlich so, dass auf diesem Album deutlich zu hören ist, dass die Probleme hat mit der Artikulation in allen nicht-russischen Arien. Hat sie wahrscheinlich auch, würde ein Italiener sagen, in den italienischen Arien. Da bräuchte sie doch ab und zu einen Sprachcoach. Dass das aber was zu tun hat damit, dass sie die Musik nicht versteht, das würde ich bezweifeln.
Es hat ein gewisses Pathos vielleicht, das manchmal ein bisschen ja wie aus der Zeit gefallen vielleicht schon scheint bei Anna Netrebko. Ich gehe auch völlig d'accord damit zu sagen, ja, die Stimme ist nicht mehr die allertaufrischste. Wir sind hier im, ja, sagen wir mal, Spätsommer vielleicht, dieser so außergewöhnlichen Stimme. Auch das Vibrato wird schwieriger. Anna Netrebko, eh eine Sängerin, die nicht immer ihre Stimme auch technisch so ganz super perfekt im Griff hatte. Aber es klingt teilweise wirklich überragend. Das strömt und glüht aus ihr heraus. Auch wenn ich sagen muss, die Donatella, natürlich, das hätte sie sich sparen sollen. Da hat sich eine Verismo-Diva irgendwie in den Barock ein bisschen verirrt, kann man fast sagen. Ich finde auch Strauss' Ariadne seltsamerweise auch nicht die überzeugendste Arie auf dieser Platte. Vieles andere finde ich grandios und ich habe es mit großem Genuss mehrfach gehört, weil ich manchmal bin ich einfach auch ein Stimmenfetischist und freue mich einfach an diesem üppigen Klang, den diese Frau verströmt.
Das ist genau mein Kritikpunkt. Hier geht es nur um Klangschönheit. Und das ist auch noch ein Album, was man ohne Probleme auch mit der Shuffle-Funktion anhören kann, weil es genauso rüberkommt. Diese Reihenfolge ist vollkommen arbiträr. Dann darf ich als Nächste die CD vorstellen, die ich als Highlight mitgebracht habe. Wer diese Diskussionsrunde kennt, der weiß schon, dass ich ein Faible habe für Konzeptalben. Und dieses Mal ist es Tracing Bach von der Pianistin Yara Thal, erschienen bei Sony Classical. Das Konzept hat sie im ersten Lockdown entwickelt. Da gab es ja viel Zeit und das können wir jetzt merken, dass diese Phase ohne Konzerte zu mehr Aufnahmen geführt hat und meinem Eindruck nach zu mehr Bach. Yara Thal verfolgt einen roten Faden. Das sind Fugen, die nach Johann Sebastian Bach geschrieben wurden, also zwischen 1748 und bis quasi heute, von Komponisten wie Wilhelm Friedemann Bach, also dem ältesten Bachsohn, Hummel, Chopin, Schumann bis hin zu Reinhard Febel. Also 300 Jahre Geschichte der Fuge. Und diese Fugen kombiniert sie mit Präludien von Bach aus dem wohltemperierten Klavier und zwar in der passenden Tonart. Und von solch einer Paarung habe ich das Klangbeispiel mitgebracht. Das ist zunächst das C-Moll-Prälud aus dem WTK 2 und danach eine C-Moll-Fuge von Wilhelm Friedemann Bach. Mir gefällt das hier in zweierlei Hinsicht. Zum einen die Art, wie Yara Thal das Bach-Präludium spielt, wie sie einzelne Töne aus den 16. rausgreift und verlängert, damit so eine Melodie heraustreten kann, wie sie überhaupt mit Tonlängen und auch Tonkürze ganz vielseitig spielt, mit den Verzierungen und damit so ein Stück, das man oft agogisch vielseitig, aber nicht in der Artikulation so vielseitig und dadurch lebendig hört. Zum Zweiten mogelt sie in die Fuge von Wilhelm Friedemann Bach einfach ein paar Takte des Vaters rein bei einer Kadenzpassage, um die Beziehung, die sie zwischen den beiden Stücken sieht, noch deutlicher zu machen. Und auch das finde ich gut, weil das eben nicht devot ist, sondern eher frech. Musik als Material begreift, das man nicht nur spielt, sondern mit dem man spielen kann. Und für mich ergeben sich dadurch aufschlussreiche Kombinationen, ein Zwiegespräch über Jahrhunderte hinweg und es entsteht ein abwechslungsreiches Album, das anregt, sich mit den verschiedenen Stücken, aber auch den Komponisten näher zu beschäftigen. Zum Beispiel, letzter Punkt, mit Lionel Feininger, dem Maler, der nämlich auch Fugen komponiert hat. Und eine, seine erste, die hat ja Yara Thal hier zum ersten Mal aufgenommen.
Ich finde in der Tat diese Beziehungen zwischen den Stücken, wenn ich das direkt anschließen darf, weil es so gut dazu passt, was Sie gerade gesagt haben, ist dieses, sie macht es in ihrem Spiel ja auch deutlich, diese Beziehungen. Nicht nur, indem sie da Takte reinmogelt, sondern sie spielt den Bach ja eher weich, fließend, mit einem warmen Ton. Sie bereitet sozusagen unser Ohr schon auf die eher romantischen Stücke auch vor, die sie manchmal da irgendwie kombiniert hat. Das heißt, in ihrem Spiel wird dieses Konzept ja auch nachhörbar und ganz bewusst ja von ihr auch verstärkt. Und die romantischen Sachen, die bleiben trotzdem transparent. Und ich finde, es hat auch so ein organisches Tempo, irgendwie das pulst mit einer großen Ruhe hier durch dieses Album. Für mich greift da alles total logisch irgendwie ineinander, obwohl auf den ersten Blick diese Sachen ja gar nicht so viel miteinander zu tun haben und Jahrhunderte auseinander liegen. So klingt es dann aber gar nicht mehr bei ihr.
Auf den ersten Blick, als ich das angezeigt gesehen habe, das Album, habe ich gedacht, meine Güte, das alte Sandwich-Konzert-Prinzip. Also das ist ein Trittbrettfahrer-Album. Bach ist der Lockvogel, damit man endlich mal Charles Alcan unterbringen kann oder Johann Nepomuk Hummel und so weiter. Das ist ein Trend, das gibt es ja ganz viel. Da haben wir heute, glaube ich, auch noch mehr solche CDs dabei. Aber erstens ist das hier Yara Thal, die unvergleichliche Yara Thal, und die ist keine Trittbrettfahrerin. Sie ist auch nicht pädagogisch, sie ist eine echte Ohrenöffnerin. Yara Thal und ihr Klavierduo-Partner Andreas Grothäusen haben schon vor 20 Jahren unbekanntes Repertoire entdeckt und sich immer auch um den Subtext gekümmert und um die Verbindungen zwischen den Komponisten. Und das ist toll.
Und wenn ich noch anschließen darf, weil Sie gerade sagen, Yara Thal ist unvergleichlich, mir scheint, sie ist auch ein bisschen verrückt, weil man kann online ein mehrere Seiten langes Dokument finden, wo sie aufblättert, worin die Gemeinsamkeiten zwischen den Stücken bestehen. Also da gehen die Gedanken so tief, das ist wirklich beeindruckend, da kann man sich richtig drin versenken, eben nicht nur hören, sondern auch noch Schlaues dazu lesen. Dann gehen wir zur Nummer 3 der Highlights. Die kommt dieses Mal von Eleonore Bühning und ist eine große Box. Sie haben uns viele CDs zugemutet, Frau Bühning, nämlich alle Lieder von Robert Schumann.
Sagen Sie bloß, Sie haben sie auch alle schon gehört. Das glaube ich nicht so ganz.
Das kann ich leider nicht sagen, ja.
Ich weiß, ich renne damit ein sperrangelweit offenes Scheunentor an, denn das weiß ja sowieso jeder, dass Christian Gerhard, der Bariton, und sein Pianist Gerold Huber das Beste sind, was man als Kenner und als Liebhaber von The German Lied so heutzutage überhaupt erleben kann, live oder auf Platte, ganz egal. Und diese Schumann-Box ist tatsächlich das Beste, was der Markt zurzeit zu bieten hat, meiner Meinung nach eine musikhistorische Großtat. Warum? Also erstens wegen den beiden Interpreten. Die machen Musik schon zusammen, seit sie in Straubing gemeinsam die Schulbank drückten. Und jetzt sind Christian Gerhard und Gerold Huber schon alte Hasen. Und sie werden immer noch jedes Jahr besser. Sie werden immer noch reifer, tiefer, nuancierter, noch gewitzter, noch doppelbödiger, noch präziser, noch farbenfroher, noch echter. Ich kann überhaupt keinen Verschleiß feststellen, keine Routine, noch nicht mal eine Selbstverständlichkeit. Und jedes Lied, das sie darbieten oder vortragen oder gestalten, jedes Lied wird dabei zu einem Ereignis. Auf dieser Box mit 299 Liedern von Robert Schumann. Sony übrigens hat diese Box genannt, alle Schumann-Lieder. Das ist natürlich nicht wahr. Es fehlen einige. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Also auf dieser Box gibt es viel unbekannten Schumann zu entdecken. Und das würde ich Ihnen jetzt am liebsten vorführen. Also nicht die Dichterliebe, nicht den Liederkreis, nicht die großen Sachen, sondern ein sogenanntes Volksliedchen. Natürlich ist das ein Pseudo-Volkslied, komponiert im Liederjahr 1839 nach einem Text von Friedrich Rückert. Und es geht da um einen grünen Hut.
Wenn ich früh in den Garten geh, in meinem grünen Hut, ist mein erster Gedanke, was nun mein Liebster tut. Steht kein Stern, den ich dem Freund nicht gönnte. Mein Herz geb ich ihm gern, wenn ich's heraustun könnte. Wenn ich früh in den Garten geh, in meinem grünen Hut, ist mein erster Gedanke, was nun mein Liebster tut, ist mein erster Gedanke, was nun mein Liebster tut.
Ja, das war's. Christian Gerha und Gerold Huber mit dem Lied vom grünen Hut. Es fehlt auf dieser Box mit allen Schumann-Liedern, das steht aber auch ordentlich alles im Beiheft dann auch drin aufgelistet. Es fehlt Fragmentarisches aus dem Album für die Jugend. Es fehlen ein paar Duette und Ensembles, die Huber und Gerha bewusst aussortiert haben. Das muss man dazu sagen. Aber die allermeisten dieser mehrstimmigen Sachen, also spanische Lieder und so weiter, sind dabei. Und deshalb sind bei diesem Projekt auch noch 10 weitere Sängerinnen und Sänger mitbeteiligt. Gäste, die beiden sich eingeladen haben. Christina Lanzhammer mit dem feinen Mezzo, die tolle Julia Kleiter, der Tenor Martin Mitterutzner und viele andere mehr. Und auch das hat das Label Sony unterschlagen auf dem Cover. Dabei sind gerade in diesem kollegialen Miteinander, in diesem Verbund, die tollsten Entdeckungen zu machen.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen, also dem, was Eleonore Bühning eben schon gesagt hat. Auch für mich ist Christian Gerha der ja vermutlich größte Liedersänger unserer Zeit. Ein Sänger, der mich irgendwie immer fesselt. Man könnte fast sagen, der Fischer Dieskau unserer Tage, auch in diesem enzyklopädischen...
Bloß nicht, sagen Sie das nicht.
Auch in diesem enzyklopädischen Anspruch, eben Dinge in ihrer Gesamtheit auch aufzunehmen. Ich könnte jetzt in eine totale Lobhudelei ausbrechen, wie wunderbar und flexibel und geschmeidig diese Stimme ist, wie wunderbar und herausragend die Textverständlichkeit ist. Für mich ist das Zentrale bei Christian Gerha aber vor allem, dass jeder Ton und jede Phrase bei dem durch einen ja Gedanken motiviert ist. Da steht einfach ein Sänger, der hat was zu sagen und der hat Geschichten zu erzählen. Und deswegen packt und fesselt er mich eigentlich mit jeder seiner Aufnahmen. Und dann malt er noch, auch das hat Frau Bühning eben schon kurz gesagt, mit einem immer feiner werdenden Mikropinsel noch die allerfeinsten Schattierungen. Mittlerweile selbst aus diesen kleinen, ja in Anführungszeichen, Volksliedchen, dass ich mich da gar nicht satt dran hören kann und auf immer wieder Neues entdecke in diesen Aufnahmen.
Ja, eine Großtat. Ich kann mich Ihnen beiden nur anschließen. Juhu. Und das Spannende ist ja auch, dass da gar nicht alles jetzt in den letzten 4 Jahren noch aufgenommen wurde. Also bestimmte Stücke, Eichendorff-Zyklus ist von 2007, es sind sogar Sachen von 2004 drauf. Also das heißt, man kann auch früheren Gerha hören. Man hört dann einen leichten Unterschied in der Stimme, aber wir hören natürlich trotzdem diese großartige Qualität in der Textdeutung und auch die fantastische Art, wie Gerold Huber ihn begleitet. Ich möchte jetzt zumindest aber doch auch die Frage aufwerfen, weil wir uns da jetzt so einig sind, wie ich das jetzt übereins kriege mit dem Lob von gerade auf Anna Netrebko, weil Christian Gerha ja einfach so auf einer anderen Seite steht als diese Sängerin, also wie sie an Stücke rangeht.
Ist ja auch ganz unterschiedliches Repertoire, muss man sagen.
Ja, stimmt auch.
Naja, aber Gerha ist auch ein großartiger Opernsänger, wie wir wissen. Und er singt auch zeitgenössische Musik und er singt auch Wagner. Also so ist es nicht, ne? Ja, das sind halt zwei verschiedene zwei verschiedene Menschen und zwei verschiedene Musiker. Und zwar grundsätzlich verschiedene Musiker, vielleicht diametral verschiedene Musiker. Und vielleicht ist es eine Altersfrage. Ich muss sagen, ich bin heute nicht mehr so radikal der Meinung, dass ich weiß, wie die einzig wahre Art ist, Verdi zu singen oder Schumann zu singen. Das habe ich vor 20 Jahren noch gedacht, dass es mein Job ist, als Musikkritiker zu sagen, wie es richtig geht. Ich lasse mich jetzt, wenn es mit guten Gründen geschieht und wenn es überzeugend ist in der Sache, dann lasse ich mich auch vom Gegenteil gerne überzeugen. Mit anderen Worten, ich habe, je älter ich wurde, immer besser zuhören gelernt, auch Leuten auch anders denken. Denn ich finde, das ist nicht schlecht, kann man in der Musik ganz gut lernen.
Und es gibt ja grundsätzlich bei Künstlern oft diese ja diametral gegenübergestellten Interpretationszugriffe. Also Sängerinnen zum Beispiel vom Typ auch einer Cecilia Bartoli oder Simone Kermes, die kann ich einfach nicht vergleichen mit dem Zugriff einer Janet Baker oder einer Lorraine Hunt Leibelson. Das sind völlig unterschiedliche Herangehensweisen und Konzepte, die sich dahinter verbergen.
Und gerade die Stimme, liebe Frau Elkassar, ist doch nun das individuellste und subjektivste Instrument überhaupt. Jeder Sänger verkauft auch immer ein kleines bisschen sich selbst dabei.
Das stimmt.
Und das kann sehr schmerzhaft sein, aber es kann eben auch sehr aufregend sein.
Ja, aber wir können jetzt auch nicht alles hinter der subjektiven Wirkung von Stimme damit alles erklären. Also natürlich, wir reagieren andere unterschiedlich darauf und manche Stimmen mag man einfach nicht. Aber daneben gibt es ja noch ganz viele andere Facetten, mit denen wir Aufnahmen beurteilen.
Okay, wir sind ja auch in dem, was den Purcell angeht, sind wir in der Sache ja auch eigentlich alle drei, glaube ich, ziemlich einverstanden,
total,
dass das eigentlich nicht geht.
Genau. Und wir sollten jetzt hier das Kapitel vielleicht eben schließen und uns darüber nochmal klar werden. Wir sind alle sehr begeistert und beeindruckt von dieser Großtat. Alle, fast alle Schumann-Lieder und vor allen Dingen auch so seltsame Ensemble-Lieder wie Ich bin dein Baum und du mein Gärtner aufgenommen zu haben und mit tollen Stimmen das auch noch. Dann kommen wir nämlich zu den Enttäuschungen, also CDs, von denen man sich was erhofft hat, aber die es nicht ganz erfüllt haben. Und da mache ich den ersten Aufschlag. Das ist eine CD vom isländischen Pianisten Víkingur Ólafsson, bei der Deutschen Grammophon erschienen. Das Album heißt Mozart and Contemporaries. Und er reproduziert nicht nur das ewig gleiche, Mozarts schönste Stücke, sondern er kombiniert hier Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Haydn und auch Baldassare Galuppi. Ein Konzeptalbum also. Und wie sie es trotzdem nicht bei mir verfangen hat, das erkläre ich nach dem Ausschnitt der Fantasie D-Moll von Mozart. Unendlich leise spielt Víkingur Ólafsson hier. Er hat ja einen besonderen Anschlag, kann wunderbar zart spielen. Auf seinen CDs mit Glas und Bach wirkt das auch stimmig auf mich. Da konnte ich den Interpretationen was abgewinnen im Fall von Mozart und den Zeitgenossen. Gucken wir aber durchgehend irgendwie wie durch Milchglas oder wir hören durch Milchglas. Also die Töne sind sanft, alles wattebauschig und das passt für mich nicht zu Mozart. Zumindest nicht so durchgehend und auch nicht zu den anderen Komponisten. Ólafsson spielt so behutsam, vorsichtig und weich, er dehnt langsame Passagen, dass der Bogen verloren geht und seltsamerweise wird dadurch sogar so ein aufregendes Stück wie die Fantasie, die wir gerade gehört haben, leider langweilig. Und selbst die schnellen Nummern können meinen Eindruck auch nicht retten. Jetzt sind Sie beide dran. Wie haben Sie denn diese CD gehört?
Also ich finde Víkingur Ólafsson ohnehin leider etwas überschätzt, muss ich sagen, auch die vorhergegangenen Alben. Er ist ein guter Pianist, insofern als er immer alle Töne spielt, die in den Noten stehen, aber er ist auch etwas zu pedallastig, etwas zu manieriert und etwas zu sehr selbst Komponist als Interpret und das geht auf Kosten der Stücke. Und dieses Album hier, Contemporaries, dazu ist zu sagen, das ist genauso eine Trittbrettfahrer-CD, die zur Verkaufe der Major-Label-Strategen heutzutage gehört. Der Markt ist eng geworden für Mozart-Sonaten. Ich meine, wer kauft sich noch eine Mozart-Sonaten-CD, wenn er Besseres im Schrank stehen hat oder Besseres auf dem Rechner ruht, von Willy Kraus oder Claudio oder irgendwelchen längst gestorbenen Pianisten. Und die kleinen Labels, die innovativen Labels machen Kasse, wenn überhaupt, dann mit Ausgrabungen von unbekannten Komponisten. Also dann wird das eben hier kombiniert. Mozart-Häppchen, bekannte Mozart-Häppchen werden kombiniert mit Galuppi und Cimarosa-Häppchen. Und das hilft weder Mozart weiter, noch hilft es Cimarosa weiter. Und ich finde das nicht interessant.
Wir hatten ja eben schon bei Anna Netrebko eine Pralinschachtel, da überzeugt mich dann immer noch die Stimme und ich höre das gerne, da ist was, was mich packt und was mich erreicht. Die Platte hat mich, ähnlich wie auch meine Enttäuschung, die ja später noch kommt, ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich fast sagen. Weil ich auch finde, ja, ich meine, der kann ja pianistisch was. Also das ist jetzt vielleicht nicht der beste Pianist dieses Jahrhunderts, aber der hat eine gewisse Anschlagskultur. Ich finde da auch einen gewissen Farbenreichtum. Ich finde auch verschiedene Zugriffe auf die Stücke teilweise. Aber er gießt hier, und dieses Wort des Manierierten, das Eleonore Bühning gerade benutzt hat, das gefällt mir hier ganz gut. Das ist auf eine, finde ich, extrem subjektive Art und Weise für mich zu stark emotionalisiert. Da geht der Mozart fast verloren für mich ein bisschen bei dem Spiel. Für mich ist das einfach zu viel des Guten. Ich weiß gar nicht so genau, woran es liegt, aber diese ständige, düstere Schwermut, die ja da über alles drüber kippt, die holt mich einfach überhaupt nicht ab.
Ja, Schwermut, genau. Mich hat das melancholisch gestimmt und das wollte ich nicht.
Mich ärgerlich.
Ja. Wir gehen mal direkt weiter und kommen zu der Enttäuschung, die Eleonore Bühning vorgeschlagen hat.
Grundsätzlich gibt es ja für uns immer zwei Aspekte, wenn wir zu tun haben mit Musik und uns darüber äußern sollen. Erstens gibt es das Stück und zweitens gibt es die Interpretation des Stücks. Und wir reden eigentlich immer nur über Letzteres, denn über Mozart, Schumann, Bach müssen wir nicht großartig reden. Das Repertoire ist ja schon seit Jahrhunderten bekannt. Hier jetzt mit meiner großen Enttäuschung, die ich Ihnen vorführen will, geht es um eine Interpretin, von der ich mir wünschte, dass sie endlich auch altes, wohlbekanntes, immer gleiches Repertoire einspielen würde. Und zwar zum Beispiel das Violinkonzert von Beethoven oder von Mendelssohn, von Sibelius, also so etwas. Johanna Christina Goitscher habe ich zum ersten Mal vor 3 Jahren gehört bei einem Wettbewerb, nämlich dem Deutschen Musikwettbewerb in Bonn. Den hat sie haushoch gewonnen, damals war sie 26. Sie kommt aus Rumänien, aus einer Musikerfamilie. Ihre Mutter war auch Violinvirtuosin. Johanna Christina Goitscher ist eine unglaublich gute Musikantin in dem Sinne, dass sie den perfekten Ausdruck, die perfekte Klangrede, die Dynamik einfach intus hat wie eine zweite Natur. Sie ist virtuos, sie hat eine makellose Technik, einen großen, wunderbar sinnlichen, sexy Ton. Und seit 3 Jahren warte ich nun darauf, dass sie Karriere macht. Aber außer einer CD, einer deutschen Musikrats-CD mit einem Recital, Korngold und so, ist nichts weiter passiert. Und jetzt vergeudet sich dieser Schatz, diese Violin-Netrebko, an ein Trittbrettfahrerprojekt, das man eigentlich gar nicht zur Kenntnis nehmen möchte. Heißt Aachener Walzer, diese CD, weil da ein mittelmäßiger russischer Pianist und ein ziemlich mediokrer Komponist, dessen Namen Sie sich nicht merken müssen, André Parfenov, der hat ein Fragment von einem Walzer, den Peter Tschaikowski in sein Tagebuch geschrieben hatte, als er mal zufällig in Aachen war, hat dieser André Parfenov zu Ende komponiert. Deswegen heißt diese CD Aachener Walzer. Eine CD, über die man den Mantel des Schweigens breiten möchte eigentlich, denn es sind noch andere Kompositionen von André Parfenov drauf. Ich habe gelernt, es gibt auch in Aachen ein ziemlich achtbares Sinfonieorchester. Das ist sehr schön, aber außerhalb von Aachen ist dieses Album nicht wichtig. Und ich habe mich so geärgert darüber, dass die Goitscher dieses Violinkonzert von André Parfenov darauf spielt, dass das für mich eindeutig der Flop des Jahres ist. Hier ein Ausschnitt aus diesem Violinkonzert. Handwerklich passiert nichts, Sequenz auf Sequenz häuft sich da. Und vielleicht können Sie trotzdem hören, dass Johanna Christina Goitscher, die man auch zwischendurch mal hört, eine großartige Geigerin ist.
Ich habe extra nochmal in diese CD reingehört des Deutschen Musikwettbewerbs damals, die ja als Teil des Preises irgendwie aufgenommen wurde. Strauß Violinsonate ist auch drauf. Ja. Das ist überragend musiziert, das ist geigerisch, das ist phänomenal, was sie da irgendwie macht. Ich habe zweimal sogar jetzt das Parfenov-Violinkonzert mir angehört, weil ich manchmal ein bisschen Zeit brauche, um mich in neue Musik einzuhören. Hat in dem Fall aber leider gar nichts gebracht. Ist eine ja völlig entbehrliche Musik, finde ich, die kein Mensch braucht. Und man fragt sich ein bisschen, ja, wer berät die denn eigentlich beim Repertoire? Ja. Oder war das eine Labelentscheidung, die dazu geführt hat?
Ja, ich finde es ein bisschen scharfes Urteil, vielleicht, weil wir uns darin einig sind, dass das eine Porträt-CD eines Komponisten am Ende ist, der jetzt vielleicht kein besonders bedeutender zeitgenössischer Komponist ist. Den Aspekt, dass sie sich wünschen, dass die Geigerin Goitscher das klassische Repertoire aufnimmt, das finde ich spannend, weil ich ansonsten wirklich froh bin, wenn junge KünstlerInnen andere Sachen aufnehmen und nicht das Übliche, weil man in der Regel mit der Lupe dann suchen muss, was da anders ist. Aber Sie haben sie im Wettbewerb gehört und vielleicht wissen Sie deswegen, dass da wirklich anderes zu erwarten wäre.
Ja, und vielleicht ist dieser Flop dann am Ende einfach nur eine Empfehlung, ein Wunsch, ein Hilferuf. Es sollte sich irgendein Label, irgendein Sponsor, irgendjemand sollte sich mal darum kümmern, denn wir wissen ja alle, wie das aussieht auf diesem CD-Markt. Ne?
Ja. Und es gibt andere, die sind ein großer Name und können aufnehmen, was immer sie wollen. Und sowas ist dann die nächste CD von Björn Woll, Seine Enttäuschung, Daniel Trifonov. Der Titel heißt The Art of Life, erschienen bei der Deutschen Grammophon.
Genau, und das ist auch ein Album ganz ähnlich wie eben bei Víkingur Ólafsson. Das lässt mich total ratlos zurück, weil Daniel Trifonov, da würde ich sagen, das ist wirklich ein bedeutender Pianist, von dem ich tolle Aufnahmen, tolle Konzerte schon erlebt habe. Und bei dieser CD, da rolle ich schon mit den Augen, wenn ich den Titel lese. The Art of Life heißt das Album, nämlich also die Kunst zu leben. Die Auswahl der Stücke, die soll uns, Achtung laut Booklet, nämlich etwas verraten über Bach als Familienvater, über den verliebten Bach und Bach den treusorgenden Ehemann. Ich frage mich ein bisschen, wie soll und kann da so etwas gelingen mit der Auswahl und der Kombination dieser Stücke? Er hat jedenfalls Werke von Bach Vater und den Söhnen und einiges aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach eingespielt und daraus hören wir jetzt die Polonaise in D-Moll. Um es mal vielleicht wertneutral zu sagen, ich finde es ein extrem subjektiver, ein eigenwilliger Zugriff auf Bach. Ich habe mich gefragt, klingt das überhaupt noch nach Bach? Und bin total gespannt, was Sie beide dazu sagen.
Ja, das klingt natürlich nach Bach-Pop. Das ist, aber diese Stücke, die Daniel Trifonov da ausgesucht hat, die sind zum Teil auch poppig. Das, ganz ehrlich, man kann das nicht so ganz leugnen. Das ist eher, finde ich, amüsant, dass man das da raushören kann und dann natürlich, wenn man so spielt, auch hervorheben kann. Ich würde nur sagen, ich finde die Kombination dessen, was da Daniel Trifonov alles unter die Box genommen hat, auch etwas unglücklich und finde, das Wesentliche ist doch die Kunst der Fuge. Da kann man nicht dran vorbeischauen. Und in der Art, wie Trifonov sie spielt, mit welchem Anschlag, mit zum Teil welcher Klangschönheit und auch mit welchen Ideen zur dramaturgischen Gestaltung der einzelnen Sätze. Man muss da nicht mit dem Aspekt einverstanden sein. Er verdoppelt da Oktaven. Er ist ja auch Komponist und komponiert den letzten Kontrapunkt selbst zu Ende. Also er greift da richtig ein. Aber wenn man das so als Ganzes hört, ein Kollege hat gesagt, das wäre ein Klangbad. Und dem würde ich zustimmen. Also man kann sich dem auch hingeben und das auch
Ich glaube, man badet
schätzen.
Da so viel, weil da so viel Pedal manchmal auch im Spiel ist.
Also die, ja genau, das würde ich auch so sehen. Also die erste CD mit den ganzen kleinen Bach-Stücklein, die Bach als Familienvater und so weiter, das ist nicht das wirklich Wichtige. Das würde ich so verbuchen unter Trittbrettfahreralbum, was ich da vorhin schon gesagt habe.
Das Wort des
Ja,
Tages.
Natürlich, das ist auch wieder, das ist ein Trend, das ist einfach eine Mode und das muss man nicht unbedingt haben. Eine Neuinterpretation von der Kunst der Fuge braucht man vielleicht auch nicht unbedingt, gibt es auch schon sehr viele, aber wenn jemand wie Trifonov kommt, der so ein wirklich hervorragender und intelligenter junger Pianist ist und mit seinen Rachmaninow, seinen Prokofjew, Liszt und so weiter. Das ist wirklich schon, er hat ja nun mehrfach bewiesen, dass er es kann. Wenn der jetzt kommt und die Kunst der Fuge ins Pianistische übersetzt und ins Musikdenken des 19. Jahrhunderts und das ausgerechnet im Jahr 21 des 21. Jahrhunderts, dann ist das schon eine Neuigkeit, finde ich. Was mich daran aber gestört hat. Er macht daraus romantische Charakterstücke. Und das geht auf Kosten der strukturellen Durchsichtigkeit. Das heißt, jede Phrase ist zwar aufgeladen mit Bedeutung irgendwie, aber der Kontext geht verloren.
Total. Und ich bin auch total bei Ihnen, wenn Sie sagen, ja, da geht jemand mal einen ganz eigenen Weg und versucht was ganz anderes. Diesen Mut wünsche ich mir eigentlich sehr viel öfter. Hier geht es für mich nicht auf ganz das Konzept. Ich finde es manchmal für Bach, ehrlich gesagt, auch einfach echt fast zu schön gespielt. Da geht mir einfach ein bisschen was verloren.
Und an dieser Stelle machen wir den Sack zu nach 6 CDs. Und ich danke für diese muntere Diskussion Eleonore Bühning und Björn Woll und gebe noch den Hinweis, dass die Angaben zu den besprochenen CDs online auf deutschlandfunk.de zu finden sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan El-Kassar. Einen schönen Abend.